selbstverständliche Beobachtung ernst zu nehmen. Der Brief des Paulus an die Römer war ursprünglich ein echter Brief. Was ist ein echter Brief? Nun, es gibt auch Kunstbriefe, man kann ja auch in Kunstform literarisch schreiben, aber es war ein echter Brief. Das heißt, es ist ein Schreiben eines bestimmten Absenders, den wir kennen müssen, um den Brief zu verstehen, an einen ganz bestimmten Adressaten, den wir auch kennen müssen, kennenlernen müssen, um zu kapieren, was läuft denn zwischen diesen beiden. Und zwischen Absender und Adressat wird etwas ausgetauscht und Briefe schreibt man ja nicht zufällig. In der Antike hat man sie schon gar nicht aus Langeweile geschrieben, sondern wenn man in der Antike einen Brief schrieb, dann als Ersatz für den Besuch. Das heißt also, Briefe wurden in der Antike geschrieben, wenn man leiblich nicht da sein konnte, sondern nur im Geiste da sein konnte. Also gibt es immer ein bestimmtes Anliegen, aus dem heraus ich einen Brief schreibe. Ich weiß, das ist heute nicht mehr so, wenn meine Studenten in der Vorlesung sitzen und sich dauernd SMS hin und her schicken innerhalb der Vorlesung. Da hat man den Eindruck, das sind nur noch Fingerübungen, nicht? Und man sagt sich Dinge, die bedeutungslos sind, die könnte man auch nach der Vorlesung sagen. Also für uns ist heute Kommunikation nicht immer gleich Wesensäußerung und Vertretung der Anwesenheit. Aber in der Antike war das Schreiben eines Briefes so mühselig, der Schreiber kauerte auf dem Boden und hatte die Papyrusrolle auf den Knien und musste dann mit einer spritzenden Feder oder einem Bambusrohr damals noch einzelne Buchstaben malen. Also da hat man nicht weit geschrieben, sondern das hat man nur gemacht, wenn man ein ganz bestimmtes Anliegen hatte. Und dann ist es so, dass man für die Briefe auch immer die Situation kennen muss, aus der heraus in die hinein etwas geschrieben ist. Wir könnten uns das vorstellen, wir würden jetzt länger als eine Woche zusammen sein als Bibelschule. Das wäre keine Mini-Bibelschule, sondern eine große. Und bei Bibelschulen ist das immer so toll in den Pausen, dass man dann hinrennt und guckt, ob ein Päckchen von zu Hause ist, nicht nachdem man schier verhungert immer, oder ob es einen Brief gibt oder irgendwas geschickt worden ist. Und dann könnte man ja sagen, heute nimmt jeder mal willkürlich mit verschlossenen Augen die Post eines anderen. Das befriedigt die Neugierde, nicht, wenn der Adressat nicht stimmt und man die Situation nicht kennt. Aber wir müssen zugeben, das ist nicht der Sinn eines Briefes, dass wir einfach sagen, jeder nimmt seinen Brief und jetzt gibt es mal eine weiter. Dann funktioniert das nicht, nicht, weil man Anspielungen, weißt du noch letzten Montag? Ja, dann sagt er, was heißt denn, weißt du noch letzten Montag? Ich war doch nicht dabei, wie soll ich das wissen? Also, ich brauche eine Situation. Absender, Adressat, das Anliegen eines Briefes und dann auch die Situation muss ich kennen. Der Absender ist uns ja gestern schon ein bisschen bekannt gemacht worden. Das heißt, wir können schon geistlich etwas von ihm greifen. Wir wollen aber heute noch etwas näher hinschauen. Und wenn wir nach dem Absender fragen, dann gucken wir bei jedem Brief wohin? Nun auf den Briefkopf zunächst. Die Unterschrift ist oft schwer lesbar, also gucken wir auf den Briefkopf. Nehmen wir also den Römerbrief, das ist Kapitel 1. Und wenn wir überlegen, was ist denn eigentlich der Briefkopf, dann müssen wir feststellen, es ist Römer 1, 1 bis 7. Das ist mal ein Briefkopf. Wenn die Briefträger ihre Briefe austragen müssten mit so einer Adressenangabe, dann wären die eine Weile beschäftigt. Nun, ich weiß, es gibt Briefträger, die bei aller Arbeit immer noch Postkarten lesen, weil sie neugierig sind. Aber 1 bis 7 ist also in der Tat für eine Adresse ein Mammutding. Warum Paulus einen solchen Mammutbriefkopf da macht, werden wir gleich erkennen. Damit wir aber einen Vergleich haben, bitte ich euch, wenn ihr schnell im Schlagen seid, die anderen können sich ausruhen und kriegen es vorgelesen, den ältesten Paulusbrief daneben zu halten als Vergleich. Also Briefkopf Römerbrief im Vergleich zum ältesten Brief, dem ersten Thessalonicher Brief. Die liegen so ungefähr 5-6 Jahre nur auseinander. Das Wirken des Paulus war sehr gedrängt. Und da heißt der Briefkopf 1. Thessalonicher 1,1. Ich lese immer die Sachen vor. Also wer nicht blättern will, der kriegt es vorgelesen. Aber die anderen lade ich ein, dann findet man es schneller, kann es kennzeichnen. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade sei mit euch und Friede. Hier ist die Grundform eines Briefes, wie er unter Juden geschrieben wurde, das Formular also, nicht die Art, wie man es geprägt machte. Wir haben zuerst die Absenderangabe und stellen mit Überraschung fest, Paulus und Silvanus und Timotheus. Das heißt also, Paulus liebte es, nicht als Einzelkämpfer aufzutreten, sondern mit Mitarbeitern, die bei ihm waren, zusammen zu sprechen, zu verantworten und auch Briefe zu schreiben. Paulus, Silvanus und Timotheus. Dann kommt er aber gleich, ohne was erklären zu müssen, auf die Adressaten, an die Gemeinde in Thessalonich. Und damit man versteht, was ist denn gemeint, politische Gemeinde, christliche Gemeinde, jüdische Gemeinde, wird klar ergänzt, es ist die Gemeinde in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also, der Briefträger weiß Bescheid, Gemeinde, muss ich ins Rathaus, muss ich zu den Katholiken, zu den Evangelischen, er weiß gleich Bescheid, aha, es ist die Gemeinde, an die ich mich wende, in Thessalonich, und es ist die christliche Gemeinde, nämlich Gott, der Vater und Jesus Christus werden als die Herren dieser Gemeinde, dieser Versammlung bezeichnet. Knapper Gruß gleich am Anfang, das machen wir ja nicht, dass man einen Segensgruß gleich am Anfang setzt. Gnade sei mit euch und Friede. Wer ist dieser Paulus? Welche Titel gebraucht er hier? Welche Erklärungen gibt er? Welche Entschuldigungen gibt er? Welche Begründungen gibt er? Überhaupt keine. Warum? Erstens, die Thessalonicher sind durch ihn missioniert worden. Zweitens, die Thessalonicher lieben Paulus, so wie Paulus die Gemeinde liebt. Drittens, es gibt keine Probleme. Wenn also der Leiter eines Hauskreises rumläuft und sagt, ich bin aber fei der Herr Professor oder ich bin der Herr Pfarrer, dann macht er etwas falsch, dann hat er es nämlich nötig, auf Titel hinzuweisen, wo ihn doch sowieso alle kennen, nicht? Also können Sie ihn auch gleich beim Namen nennen. Der Thessalonicher Brief ist also der Brief an eine bekannte Gemeinde des Paulus, er hat sie ja selbst begründet, eine, in der keine Spannungen sind zwischen Paulus als Begründer der Gemeinde und Gemeinde. Alles ist klar. Also nur knapp der Name, die Mitarbeiter, die Sie kennen und dann der Adressat. Auch da muss nichts weiter erklärt werden, denn Paulus weiß, wie gut die Gemeinde ist und die Gemeinde steht gut im Glauben. Und dann kommt einfach der Gruß. Jetzt haben wir mit 1. Thessalonicher also praktisch das Vergleichbildchen, nicht? Und jetzt können wir, ich weiß nicht, ob ihr das Kinder geliebt habt, nicht so Veränderungsbildchen anzugucken, wo ist was anders, nicht? Vier Bälle auf dem Hof werden gespielt, nicht? Oder fünf Tauben sitzen auf dem Dach. Jetzt können wir also das Veränderungsbildchen gucken und die Abweichungen im Römer 1, 1 bis 7. Ich lese einmal den ganzen Briefkopf vor. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift. Von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch und nach dem Geist, der heiligt eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Jetzt erst, B, Adressat, zu denen auch ihr gehört, die ihr berufen seid von Jesus Christus. Und jetzt die direkte Anrede analog zu den Thessalonichern. An alle geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Was für ein Briefkopf! Das wäre ja schon ein Brief für sich. Zunächst wirkt er fast überladen. Er wirkt so feierlich, dass er einen erschlägt, wenn man ihn das erste Mal liest. Aber dazu sind wir zusammen, um das auseinanderzudröseln und da jetzt das zu klären. Paulus, ein Knecht Christi Jesu. Paulus stellt sich vor als Knecht Christi Jesu. Sklave könnte man auch wörtlich übersetzen. Nun denken einige, Paulus war aber ein demütiger Mensch, dass er sich als Knecht beschrieb oder als Sklave. Aber das führt uns hier in die falsche Richtung. Paulus war demütig, aber hier geht es eigentlich nicht um seine Demut, sondern hier haben wir es mit seinen Würdebezeichnungen, mit seinen Titeln, mit seinen Auszeichnungen zu tun. Wenn ich im Alten Testament nachgucke und mir überlege, wer war denn ein Knecht Gottes im Alten Testament, dann fällt uns ein, das waren die Propheten. Amos 3, Vers 7 zum Beispiel, da ist Amos eben und die anderen Propheten bezeichnet als ein Knecht Gottes. Und wir kennen es auch aus den Liedern des Gottesknechtes in Jesaja, ab Jesaja 42. Das ist mein Knecht, an dem ich wohlgefallen habe. Und da wird deutlich, worum es geht. Wir haben das bei uns auch, wenn wir von einem Minister reden. Minister heißt eigentlich Diener. Wenn ihr aber jetzt meint, dass alle Minister in Österreich oder in Deutschland demütig sind, habt ihr euch vertan, denn Minister ist gleichzeitig ein Würdetitel. Es kommt immer darauf an, wessen Minister, wessen Diener man ist. Und insofern ist Diener Gottes also eine Ehrenauszeichnung. Und das Spannende ist, die Propheten haben ihre Fortsetzung in den Aposteln. Die Apostel haben sich in der Kontinuität, in der Fortsetzung der alttestamentlichen Propheten verstanden. Und schauen wir genau hin, was heißt eigentlich Apostel? Das heißt gesandt von Gott gesandt. So wurden die Propheten gesandt. Ich will dich senden und du sollst mein Bote sein. So sprach Gott schon zu Menschen im Alten Testament. Warum war das so wichtig, dass die Propheten sagen konnten, Gott hat mich gesandt und ihre Berufung benennen konnten wie die Apostel? Nun, die Propheten und Apostel waren nicht einfach nur Prediger, Pfarrer, Theologen, in dem Sinne, dass man sagt, wir beschäftigen uns nach bestem Wissen und Gewissen mit dem, was wir für Gottes Willen halten, indem wir Gottes Wort untersuchen, sondern sie waren Menschen, zu denen Gott unmittelbar gesprochen hat. Unmittelbar gesprochen hat. Und so konnten Propheten auftreten, ihr kennt diese Formel von den Propheten her, so spricht der Herr, Doppelpunkt. Und so spricht der Herr war also nicht so, wenn ich heute Morgen zu euch sage, ich beschäftige mich seit Jahrzehnten nach dem Römerbrief und ich bin der Überzeugung, das hat Paulus gemeint und das wollte Gott durch ihn sagen. Dann ist es ja in Auslegung und im Gebet errungen, wie habe ich das richtig zu verstehen. Sondern wenn ein Apostel sagt, so spricht der Herr, wenn ein Prophet sagt, ist das nicht seine Auslegung, sondern Gott hat es ihm, indem er zu ihm sprach, am Tag, in der Nacht, in Visionen, Auditionen, unmittelbar gesagt. Also, Paulus, ein Knecht Jesu Christi, ist an sich schon ein Titel, berufen zum Apostel. Ja, wer ist eigentlich Apostel? Apostel, wenn du das ins Lateinische übersetzt, wäre es Missionar. Insofern Apostel im weiteren Sinne, Apostel auch als Gemeindeamt, 1. Korinther 12, 28, bezeichnet die, die missioniert, die missionieren, die ausgesandt sind, um zu evangelisieren. Also es gab viele Apostel im Neuen Testament und eigentlich gibt es Apostel bis heute, denn da, wo von dem Apostelamt die Rede ist, als Gemeindeamt, als Charisma, als Gabe des Geistes, sind es die Missionare. Paulus war also Apostel in dem Sinne, dass er missionierte, er evangelisierte. Evangelisten und Missionare sind also Apostel. Glaubensgründend werden sie ausgesandt und dort zu missionieren. Aber es gab einen engeren Kreis von Aposteln. Und die kennen wir aus den Evangelien. Das waren die 12 Jünger, die Jesus berufen hat. Einer von denen, der Judas, hatte ihn ja verraten. Aber Lukas beschreibt ausführlich, wie dieser 12. ersetzt wurde. Und zwar deshalb, weil die 12-Zahl ja eine symbolische Bedeutung hatte. Es konnte nicht mit 11 weitergehen, denn 12 steht für die 12 Stämme Israels, also für das ganze Gottesvolk. Diese 12 waren Apostel. Darüber hinaus aber, und das ist Paulus wichtig, gab es neben den 12 Jüngern Jesu, Paulus selber und Barnabas, 1. Korinther 15 schreibt er das, die der auferstandene Christus berufen hat. Das heißt also, zu den 12 Aposteln kamen Einzelne dazu und Paulus bietet in 1. Korinther 15, 3 folgende eine ganze Liste. Der Bruder des Herrn, Jesus hatte einen leiblichen Bruder, das ist nur für Katholiken etwas ungewohnt, weil da die Frage ist, ob das Vettern sind, nicht? Aber vom biblischen Text her ist es so, dass wir Evangelischen da wohl recht haben. Es ist der leibliche Bruder gemeint, nämlich Jakobus. Jakobus hat zur Zeit des irdischen Jesus vor der Kreuzigung überhaupt nicht geglaubt, wie die ganze Familie. Aber der Auferstandene hat ihn praktisch in der unmittelbaren Begegnung berufen zum Apostel. Paulus selber und Barnabas. Das war der allerengste Kreis der Apostel und sie waren die Säulen der frühen Kirche. Warum waren die Apostel so wichtig? Nun, brauchen wir heute noch Apostel? Es gibt ja eine Gruppierung, die sagt, das apostolische Amt geht bis in die Gegenwart hinein. Aber die Mehrheit der Christen ist der festen Überzeugung, nein, die erste Generation der Apostel, die gab es nur am Anfang und dann war Abbruch und danach gibt es keine Apostel mehr. Und mit dem ersten Jahrhundert sind die Apostel der ersten Generation ausgestorben. Ist auch meine feste Überzeugung. Warum waren die Apostel am Anfang notwendig? Nun, ich verrate euch ein Geheimnis. Ihr habt mehr als die frühen Christen. Warum? Weil ihr die Bibel Alten und Neuen Testamentes habt. Ich verrate euch noch ein Geheimnis. Jesus hat nie aus dem Neuen Testament gepredigt. Schockiert dich das? Es ist hart, oder? Jesus hat nie aus dem Neuen Testament gepredigt. Warum? Weil es das noch nicht gab. Das heißt, die Apostel waren das notwendige Bindeglied zwischen dem Wirken Jesu selber, den Erscheinungen des Auferstandenen in den ersten 40 Tagen und dann nochmal nachklappend bei Paulus, das war 2 Jahre vielleicht später, und dann dem Neuen Testament, also der Verschriftlichung des Evangeliums, wie wir es in den Briefen, Evangelien haben. Das heißt, wenn die ersten Christen nicht genau wussten in einer Frage, wie machen wir das denn jetzt? Das Beispiel, das hier kommt, wird sein, welche Bedeutung hat denn das Gesetz des Mose in der Heidenmission? Müssen die Heiden eigentlich erst Juden werden, also Männer beschnitten werden und Männer und Frauen dann das Gesetz des Mose beachten mit allen Ritual- und Reinheitsvorschriften? Und dann können sie als Juden praktisch missioniert werden? Dann wäre es ja Judenmission, nicht? Dann sind sie erst Juden geworden und werden missioniert. Oder dürfen wir praktisch sagen, Christen sind an die Forderung der Beschneidung nicht gebunden? Aber die Beschneidungsforderung steht doch im Gesetz des Mose. Das ist doch Gottes Wort. Ja, was mache ich denn da? Da war es für die ersten Gemeinden ganz notwendig, Menschen zu haben, denen Jesus selbst erschienen ist, bei den 12 als der Irdische schon, und dann zusätzlich bei Paulus, Barnabas und einzelnen anderen erst als der Auferstandene, aber genauso grundlegend. Hätten wir die Apostel nicht, hätten wir nicht die Auferstehungszeugen, und zwar die Frauen und Männer, nicht? Wir haben, damit wir als Männer demütig bleiben, wenn wir genau hinschauen, nicht? Es waren Frauen, die als erstes den Auferstandenen sahen, Frauen, die die Engelbotschaft als erste erlebten. Und Maria Magdalena in Johannes 20 ganz eindrücklich, sie war die Erste, die den Auferstandenen erkennen durfte und auch entsprechend ihn berühren durfte. Sie konnte ihn nicht festhalten, wie wir das immer gerne wollen mit den Erfahrungen mit Christus. Wir wollen sie gerne festhalten. Er sagt, du darfst mich nicht festhalten, du musst mich loslassen, denn jetzt gehe ich zu meinem Vater, um den Heiligen Geist zu senden. Aber sie war die Erste, die den Auferstandenen hatte. Das heißt, wir hätten einen Abbruch zwischen dem Wirken Jesu und der Kirche, hätten wir die Apostel nicht. Ich möchte euch das deutlich machen in einem Bild, das ihr wahrscheinlich alle kennt. Kennt ihr römische Brunnen? Das sind Brunnen aus vielen Schalen übereinander angeordnet. Und je weiter es nach oben geht, desto kleiner ist die Schale. Und ganz oben ist, wenn das ein echter römischer Brunnen ist, die Quelle. Da sprudelt es heraus. Wir haben vor der Uni in Tübingen auch einen römischen Brunnen. Der ist aber geflunkert, weil da das Wasser in allen Schalen neu dazukommt, damit es schöner aussieht. Aber ein echter römischer Brunnen hat also eine einzige Quelle, dann die erste Schale, die zweite, die dritte und die vierte. Und wenn man es gescheit macht und die Schalen werden immer größer, dann fängt die untere Schale das Wasser aus der oberen. Und wer mal im Deutschunterricht bis zum Abitur gestritzt wurde, erinnert sich sogar an Gedichte von römischen Brunnen, wo eine Schale sich in die nächste ergießt. Die sind wunderschön, da kann man stundenlang davor sitzen und sich beeindrucken lassen. Mach das mal und dann verstehst du, warum wir das Neue Testament brauchen, warum wir die Apostel brauchen. Denn wie ist es? Was ist Wort Gottes in Person? Was ist Wort Gottes leibhaftig? Nein, das ist nicht das Neue Testament. Es ist auch nicht der Römerbrief, sondern in Person ist es Jesus Christus selbst. So sagt es das Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort, und da meint er nicht, es ist nicht die Bibel im Himmel, sondern Jesus Christus ist das Wort. Wort ist Offenbarung. Wort ist Mitteilung. Gott teilt sich uns mit in seinem Wort. Nicht in gesprochenen Worten, sondern noch viel mehr in seinem Sohn. Das heißt, wenn wir sagen, was ist die Mitte der Kirche, was ist das Haupt der Kirche, was ist die Mitte hier in dieser Woche, worum geht's, was ist das Zentrum? Dann weder die Fackelträger-Theologie, noch die lutherische Theologie, noch auch die FEG-Theologie, sondern die Mitte ist Jesus Christus in Person. Der menschgewordene Sohn Gottes, der für uns gestorben ist und auferstanden ist und jetzt lebendig ist. Er ist ja kein Toter, er ist ja lebendig. Er ist das Wort Gottes unmittelbar. Wenn wir ihn haben, wenn wir einmal im Himmel sind, brauchen wir keine Kurzbibelschule mehr im Tauernhof, denn dann haben wir ihn und dann brauchen wir auch kein Neues Testament mehr, obwohl ich mit Paulus noch so gerne so vieles diskutiere und ich bin sicher, der Hans-Peter ist mitten dabei, dann können wir weiter diskutieren, wie wir es hier aber gemacht haben. Aber wir brauchen keine Bibel mehr, denn wir haben das Wort Gottes selbst. Christus aber ist wohl lebendig, er ist in unserer Mitte. Aber wo ist er gerade? Wo steht er? Wir können es nicht sagen, wir können ihn nämlich nicht sehen. Real da, aber nicht unmittelbar erfahrbar. Solange wir nur einer Meinung sind, ist das ja auch weiter nicht schlimm. Würden wir uns aber jetzt linke und rechte Hälfte streiten, die eine sagt, ihr müsst erst die Heiden beschneiden, bevor ihr sie zu Christen machen dürft, und die anderen sagen, nein, die Heidenmission ist nicht an das Gesetz des Mose gebunden, dann brauchen wir einen, der schlichtet, und dann würden wir sagen, Jesus, sag du, wie es ist. Aber wir können ihn ja nicht unmittelbar hören. Jetzt ist Jesus Christus nicht einfach nur wie ein Feuerwerk oder ein Blitzgewitter erschienen, und Petrus hat gesagt, so sagen das einige Theologen, Kollegen von mir, nicht, die hatten praktisch nur so ein Flash, so ein Licht. Und dann haben sie gesagt, ach richtig, jetzt geht mir ein Licht auf. Vielleicht ist er ja gar nicht tot, vielleicht lebt er. Das ist eine Unterbestimmung. Sondern er ist ja als der persönlich Auferstandene, wir sagten es gestern dem Paulus, zuvor schon Maria, den Zwölfen erschienen. Das war nicht nur ein Bild, das war nicht nur ein Licht, schon gar nicht nur ein Traum. Sondern er selbst als Person ist erschienen und hat ihnen etwas mitgeteilt. Was hat er ihnen mitgeteilt? Wie nennt das das Neue Testament? Das Evangelium. Evangelium ist also nicht das, was wir bei Markus und Matthäus finden, sondern die haben gesagt, das ist das Evangelium nach Markus, nach Matthäus, sondern Evangelium ist die erste Schale des römischen Brunnens, die erste Schale der Offenbarung. Das heißt, Jesus hat Maria gesagt, gehe hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich gehe hin zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Er hat Matthäus 28 den Missionsbefehl ihnen gegeben. Und es gibt einige Theologen, die sagen, ja, ob das wörtlich so von Jesus gesagt wird, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum zu sagen, das hat er inhaltlich weitergegeben. Besonders eindrücklich ist es bei Lukas. Ist euch das schon aufgefallen? 40 Tage lang begegnet der Auferstandene seinen Jüngern und wörtlich heißt es, er teilt das Salz mit ihnen. Er teilt das Salz mit ihnen, das heißt, er hat Tischgemeinschaft. Und sagen die Ärzte immer, ist nicht so viel Salz, das ist genug in der Konserve drin, du musst dich nachsalzen. In der Antike aber war Salz das Wertvollste, was man hatte. Und das Salzteilen war eine Umschreibung für Tischgemeinschaft. Nicht? Ich habe das mal von Beduinen gehört, wenn du da verfolgt wurdest in der Wüste, in der Antike, und das war bis ins 19. Jahrhundert so, und wurdest von Räubern verfolgt, dann musstest du nur irgendwo eine Beduinensiedlung, also so eine Zeltsiedlung finden. Und wenn du dich reinstürzen konntest in ein Zelt und hast mit dem nassen Finger an dem Salz, das aufbewahrt wurde auf dem Tisch in der Mitte, einmal geleckt, dann mussten die alle zur Knarre greifen und zu Pfeil und Bogen und mussten dich verteidigen. Denn Salzgemeinschaft bedeutet Lebensgemeinschaft. Der gehört zu uns, der hat unser Salz gegessen. So also hat Christus mit seinen Frauen und Männern Salz geteilt, das heißt Tischgemeinschaft gehabt, 40 Tage. Und er hat sie belehrt. Das war keine Kurzbibelschule, 40 Tage ist schon ein bisschen länger. Jetzt sagst du, was soll das denn? Erst sind die 3 Jahre in der Ausbildung, das reicht ja zum vollen Bachelor schon, ist ja schon ein bisschen Master dabei. Nicht 3 Jahre sind die in der Ausbildung und dann stirbt er und kann gerade von vorne anfangen. Ja, ich gebe zu, als Professor an der Uni wäre ich total frustriert, wenn ich das erste Examen abnehme und stelle fest, die haben überhaupt nichts kapiert. Die haben nur ein paar Jahreszahlen gelernt, aber nichts ist angekommen. Gott sei Dank ist in der Regel nicht so. Bei den Jüngern war es so. Alles Entscheidende haben die Jünger erst nach der Auferstehung verstanden. In der Rückschau dann haben sie gesagt, jetzt verstehe ich. Erinnert ihr euch, bei Johannes kommt das immer wieder. Nicht Jesus sagte es ihnen, aber die Jünger verstanden es noch nicht. Und erst als Jesus auferstanden war, dann plötzlich haben sie kapiert, ach, deshalb ist er übers Wasser gegangen. Ach, deshalb hat der McDonald's da Konkurrenz gemacht und 5000 Leute kostenlos verköstigt. Da ging es darum, das Alte Testament zu erfüllen und zu zeigen, dass er der Gott ist, der in der Tat dann in der Wüste einen Tisch bereiten kann. Alles Wirken Jesu haben die Jünger nur aus der Retrospektive des Auferstandenen erkannt. Und es heißt, dass Jesus ihnen vorwirft, was habt ihr für ein verhärtetes Herz? Und er erklärt ihnen in Erinnerung an die eigene Lehre und an die Schrift, wie es sich verhielt. Musste nicht der Menschensohn leiden? Musste er nicht am 3. Tage auferstehen? Ist das nicht das richtige Verständnis, dass der Messias in der Wirklichkeit nicht mit Gewalt kommt, sondern dass er selber dient und sein Leben gibt? Und da ging denen ein Kronleuchter nach dem anderen auf und es fiel ihnen so zusammen, wie ich das persönlich erleben durfte mit 17 Jahren. Ich hatte lauter Puzzleteile von Bibelstellen und Einzelinformationen und plötzlich in der Gemeinschaft mit anderen Christen, wie ich es gestern andeutete, fiel, als würde man eine Kiste von Puzzlesteinen ausschütten und die fallen alle geordnet auf den Boden und geben ein geschlossenes Bild. Das ist das geistliche Aha-Erlebnis. Das ist keine zweite Bekehrung, keine zweite Taufe, sondern das ist der Punkt oder eine Phase, das muss auch keine Woche sein, das kann ein ganzes Jahr sein, wo die Dinge sich zusammenfügen. Christus ist die Quelle, das Evangelium hat er selber ihnen gegeben. Und nun sagen wir, toll für Maria. Wäre ich doch an der Stelle von Maria am Grab, dann hätte ich Christus verstehen können, berühren können und er hätte mich bei meinem Namen genannt. Wie schön. Ich weiß noch, wie ich ganz tief berührt war, als ich das erste Mal Johannes 20 las und ich verstand, hier muss ich meinen Namen einsetzen und habe dann nicht Maria gelesen, sondern Hans-Joachim. Da fiel es mir auch wie Schuppen von den Augen. Wie toll für die. Aber was haben wir denn davon? Nun, Gott sei Dank haben die nicht den Mund gehalten. Wer Christus erkennt, kann seinen Mund nicht halten. Der muss es weiter sagen. Den drängt es. Und so sind die Auferstehungserscheinungen immer wieder verbunden mit der ausdrücklichen Beauftragung. Gehe hin, gehet hin in alle Welt. Geh und sag es meinen Brüdern. Aber auch da, wie bei den Emmausjüngern, wo Jesus vor ihren Augen verschwindet im Augenblick des Erkennens und gibt ihnen gar keinen Auftrag mehr. Sie wissen, was sie zu tun haben. Sie rennen nach Hause in der halben Zeit. Nicht? Also das ist so der Unterschied von Zeitangabe für Gäste und Zeitangabe für Mitarbeiter hier auf dem Tauernhof. Nicht? Also Hinweg nach Emmaus war noch die Gästeangabe, Rückweg war die Mitarbeiterzeit. Nicht? Da sind sie also in der halben Zeit gerannt und platzten zu den Jüngern rein und sagten, stellt euch vor, wir haben Christus gesehen. Er ist uns erschienen, er ist gar nicht tot, er ist lebendig. Das Evangelium wurde weitergegeben. Nämlich durch das Zeugnis der Apostel. Wenn wir Lukas nun anschauen als einen Evangelist, dann fängt er ganz demütig an und sagt, ich selber habe nicht die Augenzeugenschaft, ich bin nicht Apostel. Ich bin nicht einer, der Augenzeuge ist und Diener des Wortes der ersten Stunde, sondern ich gehöre, so Lukas, zur zweiten Generation. Aber ich habe alles von Anfang an genau erkundet und schreibe es euch genauso auf, wie ich es recherchiert habe. Da haben wir praktisch schon die vierte Schale, damit wir noch mitkommen. Christus ist das Wort Gottes in Person. Dieses Wort Gottes hat uns das Evangelium gegeben. Dieses Evangelium haben die ersten Jünger unmittelbar von Christus empfangen und haben es weitergegeben. Das apostolische Zeugnis, das Zeugnis der Apostel. Das ist die dritte Schale. Und wenn wir die Schriften im Neuen Testament anschauen wie Lukas, wo jemand sagt, ich bin nicht aus der ersten Stunde, sondern ich bin ein Apostelschüler, da haben wir quasi die vierte Schale. Und die vierte Schale umfasst nun alles, was im Neuen Testament ist. Ich wiederhole, erstens Christus die Quelle, zweitens das Evangelium des Auferstandenen, die frohe Kunde, die Gott selbst uns gibt, drittens das Zeugnis der Apostel und viertens das Neue Testament als eine Sammlung all dieser Zeugnisse. Viertens das Neue Testament. Das Faszinierende ist nun, dass Wort Gottes im engsten Sinne Jesus Christus ist. Und insofern müssen wir auch aufpassen, dass wir, wenn wir mit liberalen Theologen zu tun haben oder in Deutschland mit der EKD und dann darum ringen, was ist denn jetzt verbindlich Wort Gottes, Evangelische Kirche in Deutschland, und dann gibt es Orientierungshilfe, wo einiges drinsteht, wo wir sagen, das ist doch nicht biblisch, dass wir nicht den Eindruck erwecken, wir glauben an die Bibel. Das ist schon richtig gemeint und ich würde niemand widersprechen von dem, was er meint. Aber die Aussage kann man präziser formulieren. Nein, ich glaube an Jesus Christus. Aber dieser Jesus Christus ist ja nur im Evangelium uns erschlossen. Das heißt, wäre der Auferstandene direkt aus dem Grab in den Himmel gegangen und hätte uns eine lange Nase gemacht auf der Welt, also das allein zu sagen ist schon unpassend, nicht? Aber er hätte ja auch sagen können, also danke, ich bin als Licht in die Finsternis gekommen, die Finsternis wollte mich nicht, jetzt gehe ich beleidigt nach Hause, mache die Tür zu. Was wüssten wir von Jesus Christus? Überhaupt nichts. Was wüssten wir vom Evangelium? Auch nichts. Er hat also eine frohe Kunde gegeben, dass Gott uns liebt, obwohl wir ihn ablehnen. Dass das Licht uns erleuchtet, obwohl wir Finsternis sind. Und dass er zu uns steht und uns nicht loslässt, obwohl wir ihn gekreuzigt haben. Dass der Vater seinen Sohn auferweckt und damit uns hineinnimmt in die Auferweckung und das Leben. Das ist pures Evangelium. Das ist Evangelium pur. Das ist das schönste Kompliment, das ich dann in der Vorlesung bekomme, wenn gläubige Studenten hier und da gelitten haben und dann sie etwas erleben, wo sie sagen, Herr Eckstein, das war Evangelium pur. So soll es sein. Nicht? Es darf nichts geben als Evangelium pur. Das ist Evangelium. Und dieses Evangelium haben wir durch die Apostel. Und diese Apostel haben aber nicht geschwiegen, sondern haben es weitergegeben an Schüler wie Timotheus und an Lukas. Und wenn ich die vierte Schale nehme, habe ich das ganze Neue Testament nach allen Schriften. Nun streiten manche und sagen, sind denn alle Schriften des Neuen Testaments von Aposteln? Die Argumentation habe ich euch abgekürzt und habe gleich gesagt, nehmen wir doch Lukas. Denn Lukas behauptet von sich, ich war es gar nicht. Ich bin kein Apostel, ich habe es nicht selbst erlebt, sondern ich habe es von den Aposteln aus erster Hand erfahren. Also demütig, ich bin zweite Generation der Apostel, aber genau habe ich es verfolgt. Das Faszinierende ist, Christus ist Wort Gottes. Aber nicht nur Christus, sondern Christus liegt im Evangelium. Das heißt, als Maria Jesus traf und Christus sie ansprach, war das pures Evangelium. Ich kenne keine kürzere und keine bessere Predigt und kein pureres Evangelium, als in dem einen Wort liegt Maria. Die dachte nämlich, er wäre der Gärtner. Wenn Männer mal früh aufstehen, müssen sie Gärtner oder Bäcker sein. Die anderen bleiben ja eh im Nest, nicht? Also er muss der Gärtner sein. Ein Mann, der früh aufsteht und im Garten ist und nicht in der Backstufe, kann nur der Gärtner sein. Sie hat ihn nicht erkannt. Das heißt, er war es leibhaftig, er war ja da, so wie Christus jetzt in unserer Mitte ist, aber sie hat ihn nicht identifiziert. Und er hat sich selbst ihr vorgestellt, indem er sie beim Namen rief. Ich rufe dich bei deinem Namen, du bist mein. Und da gingen ihr die Augen auf. Das war Evangelium pur, unmittelbar zugesprochen. Das war Wort Gottes. Ja, jetzt sagen wir, wenn wir aber an Ostern und in Damaskus nicht dabei waren, dann haben wir Wort Gottes also nicht greifbar. Doch, im Evangelium spricht Gott selbst. Wir schlagen es jetzt nicht auf, aber zum Aufschreiben, wir haben es auch auf unserer Paulus-Chronologie drauf. Einmal spricht Paulus 2. Korinther 4, Vers 6, 2. Korinther 4, Vers 6, auch von seiner Berufung. Und anders als Philipper 3 und Galater 1, nicht mit den Propheten, sondern da sagt er, der Gott, der damals sprach, es werde Licht bei der ersten Schöpfung, der hat nun noch einmal gesprochen, nämlich im Evangelium, in der Christusbegegnung. Und er hat in uns Licht geschaffen der Erkenntnis. Was macht hier Paulus? Er bringt seine eigene Berufung, die Berufung der Apostel, in den Zusammenhang der Schöpfung. Gott sprach, es werde Licht. Und dann hat die Finsternis gesagt, wollen wir oder wollen wir nicht? Und dann hat es aus dem Chaos gerufen, wer macht denn mal den Schalter an? Oder hat die Finsternis gesagt, na, ich überlege mir, ich habe ja einen freien Willen, vielleicht erst morgen, vielleicht auch erst übermorgen? Nee, wenn Gott spricht, es werde Licht, dann wird es Licht. Wie viel Licht war denn in der Schöpfung schon angelegt? Wie viel Ordnung war schon im Chaos? Wie weit war das beteiligt? Überhaupt nicht. Wenn Gott schafft, schafft er aus dem Nichts. Gott ist der Einzige, der durch sein Wort aus dem Nichts alles schaffen kann. Das kann niemand außer Gott. Das macht ihn aus. Und deshalb wird ein Jude sagen, der, der das Nichtseiende ins Sein ruft, das ist eine Umschreibung für Gott. Nur Gott kann durch sein Wort Leben schaffen. Und Paulus sagt, so hat Gott zu uns Aposteln gesprochen und hat selber alles in uns geschaffen, was es braucht, um Apostel zu sein. Wie viele Voraussetzungen hatte Paulus, um ein guter Apostel zu werden? Na, der war überhaupt nicht gut drauf, denn der hat ja die Gemeinde Jesu Christi verfolgt. Der lief ja genau in die falsche Richtung. Nicht? Da hätte ich doch einen genommen, der so wie die Gesprächspartner Jesu und Evangelium, du bist schon nah am Reich Gottes. Dann hätten wir doch einen Juden genommen, der schon halbwegs auf der Suche nach dem Reich Gottes ist. Da musst du noch einen Klaps geben. Oder wie Hanna und Simeon, die warteten schon auf den Messias. Da musste Gott nur noch einen kleinen Klaps geben und sie haben es verstanden. Warum nimmt Gott ausgerechnet einen Christenverfolger, einen Erzfeind, einen hoffnungslosen Fall? Nun, um dir und mir deutlich zu machen, Gott hat eine Schwäche für hoffnungslose Fälle. Deshalb mag er dich so. Nicht? Gott hat eine Schwäche für hoffnungslose Fälle, deshalb bist du für ihn so interessant. Nicht? Wenn Gott spricht, dann gibt er alles, was es braucht. Toll für Paulus, toll für Maria, toll für Petrus. Aber was hilft das mir? Das Faszinierende ist, den Aposteln wurde aufgetragen, sagt es weiter. Wenn jetzt Paulus, wenn Maria die Auferstehungsbotschaft weitergibt, was ist das? Menschenwort. Richtig. Aber nur Menschenwort? Nein. Wenn Gott einen sendet und sagt, gehe hin zu meinen Schwestern und Brüdern und sage es ihnen, dann ist das, was derjenige, diejenige sagt, Maria oder Paulus, im Auftrag Gottes gesprochen und damit Wort Gottes. Das heißt, ein Apostel, der im Namen Christi spricht, hat nicht seine eigene Autorität nur. Auch nicht seine rhetorische Autorität, nicht seine eigene Sprachfähigkeit, Darstellungsfähigkeit, sondern er spricht im Namen Gottes. Das kennen wir noch heute von Gesandten. Es gibt ja heute noch Apostel politisch, nicht? Gesandte, Diplomaten. Da kann der russische Diplomat und Gesandte in Washington oder bei der UN auftreten und spricht das unerträglichste Englisch. Aber jeder Oxford-Englisch sprechende Engländer oder Amerikaner hört genau hin. Warum? Weil er so gutes Englisch spricht? Nein, da leidet er wie ein Hund. Das Englisch ist unerträglich. Aber er redet im Namen eines Staates, der doch immer was zu sagen hat, mindestens im Syrien-Konflikt. Und deshalb hört man genau hin. Entsprechend mag der Amerikaner in Moskau das schlechteste Russisch sprechen, aber wie gut der Russisch oder Englisch spricht, ist irrelevant. In wessen Namen er spricht, ist entscheidend. Und so schreibt Paulus in diesem ältesten Brief, 1. Thessalonicher 2, Vers 13, das war so toll bei euch. Als ich euch das Evangelium predigte, das Wort Gottes predigte, habt ihr es nicht nur als Menschenwort gehört, sondern als das gehört, was es in Wahrheit ist, als Wort Gottes. Das heißt, der Römerbrief ist gewiss Menschenwort, weil ein Mensch, Paulus, ihn diktiert hat. Und ein Mensch, Tertius, als Sekretär ihn geschrieben hat. Der grüßt winkend in Römer 16. Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe. Der wurde also diktiert. Menschenwort. Aber das Entscheidende am Römerbrief ist nicht, dass es Menschenwort ist. Sonst hätten wir es nicht. Das Entscheidende ist, es ist im Auftrag Gottes geschrieben und ist Gottes Wort. Was bewirkt aber dann das Evangelium, wenn es Menschen im Namen Christi weitergeben? Es bewirkt das, was Wort Gottes bewirkt. Es ruft aus dem Tod ins Leben, aus der Trauer in die Hoffnung, aus dem Nichts ins Dasein. Deshalb wird Paulus heute Abend bei dem Briefthema des Römerbriefs Römer 1, 16, 17 sagen können, dass das Evangelium selbst Dynamis-TU ist. Ich rede nur deshalb griechisch, weil Dynamis für uns ein Begriff ist, den wir sofort verstehen. Dynamik, Dynamis, Dynamik ist, Sprengkraft Gottes ist. In der Verkündigung der Apostel haben wir es. Und jetzt kommt der Hammer vor der Pause. Der römische Brunnen hat nicht nur 4 Schalen, der römische Brunnen hat noch eine 5. Wort Gottes ist nicht nur der Römerbrief, nicht nur das zusätzliche Lukas-Evangelium, die anderen Schreiben des Neuen Testamentes, sondern was ist, wenn du jetzt hingehst zu einem Menschen, der trauert, der verzweifelt ist, der nicht mehr weiterleben will, der nicht glauben kann, und im Namen Gottes und im Namen Christi sprichst du ihm das Zeugnis des Evangeliums von Jesus Christus zu. Was ist das dann, was du sagst? Natürlich Menschenwort, denn du sagst es ja, denn du bist Mensch. Und zugleich ist es Wort Gottes. Zugleich ist es Wort Gottes. Ihr wisst gar nicht, was für einen Schatz wir haben. Und man muss es vielleicht erleben. Als Mann, der im CVM in der Männerarbeit aufgewachsen ist, habe ich grundsätzlich nie geweint. Aber Tränen in den Augen hatte ich, als ich das erste Mal erlebte, ich bin ein Gesandter Gottes. Und wenn ich mit einem Menschen rede und ihm das Evangelium entfalte, dann kann es sein, wenn es der richtige Mann zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Wort ist, dass Christus durch mich Wort Gottes spricht. Und dann habe ich es erlebt, dass jemand eben noch verzweifelt war und sagt, ich höre mit meinem Leben auf. Und plötzlich klärt sich sein Gesicht und er kann wieder hoffen. Ich habe in der Evangelisation mit Jugendlichen erlebt, dass wir da lauter Randalierer hatten und dann verschwanden die wieder für eine halbe Stunde, haben noch ein Bier getrunken, dann kamen sie noch heiterer an. Und wir haben die ganze Nacht durchdiskutiert und haben gesagt, wenn es hoffnungslose Fälle gibt, dann die schlagen uns erst eher das Gemeindehaus zusammen, als dass sie zum Glauben kamen. Und die sind allesamt als Gruppe zum Glauben gekommen. Wer war das? Christus spricht Wort Gottes durch dich. Niemand sollte, das haben schon die Apostel nicht, so verstiegen sein zu sagen, alles, was ich sage, ist Wort Gottes. So treten wir manchmal als Theologieprofessoren auf, nicht? Ich entschuldige mich für die ganze Klasse. Aber das ist hybride und das ist gotteslästerlich. Wort Gottes ist das, was ich sage, ausschließlich, wenn ich das, was Jesus Christus im Evangelium durch die Apostel gegeben hat, also was im Neuen Testament mir bezeugt ist, wenn ich das nach Treu und Glauben Menschen zuspreche und entfalte. Und ich erinnere mich dran, wie ich als junger Vikar Besuche machte in den Häusern und war bei einer sterbenden Frau. Und an die Augen erinnere ich mich dieser Frau, die sagte, Herr Vikar, gibt es für mich noch Hoffnung? Kann mir noch vergeben werden? Es war neulich einer da, ein Pfarrer oder Prediger, der sagte, du kriegst bestimmt keine Vergebung, kann mir noch vergeben werden? Und dann wollte die nicht von mir die Antwort haben, ja, also ich kenne einen Theologieprofessor, der würde sagen, es besteht noch Hoffnung. In Liebenzell würden sie sagen und auf der Lahü würden sie sagen, bei den Fackelträgern sehen ihre Karten wieder besser aus. Die betonen die Gnade und Jesus Christus. Das war nicht das, was jemand im Sterben braucht, nicht? Der sagt nämlich, ja, wie kann, machen Sie schnell, sonst kriege ich die Antwort nicht mehr mit und dann kann es zu spät sein. Da sollen wir, und zwar nicht nur, wenn wir Theologen sind, sondern wir als Christen Menschen zusprechen im Namen Jesu Christi. Wenn du das willst, dass Jesus dir die Sünden vergibt, dann sage ich dir, dir sind deine Sünden vergeben. Was passiert in der Sekunde? Sie sind nicht mehr da. Und dann fragst du einen Engel im Himmel, sind die dem vergeben? Und der Engel sagt, welche Sünden? Sie sind ins äußerste Meer und sie sind vergessen. Was haben wir für eine Autorität? Und ich gestehe zur Pause, ich schäme mich immer wieder. Wenn ich es erlebe, dass in einer Begegnung, in der Seelsorge, nicht alle von euch predigen, aber es geht gar nicht ums Predigen, in der Kinderstunde, ich plötzlich merke, wie Wort Gottes noch heute Wort Gottes ist und wie ich in meiner Unzulänglichkeit dabei sein darf, wie Gott aus dem Nichts etwas erschafft. Neulich war ich bei einer Konferenz, da habe ich anschließend dann im Internet gelesen, also eine Freundin hat es mitgeteilt, dass eine Teilnehmerin sagte, wäre ich bei der Konferenz nicht gewesen, hätte ich meinem Leben ein Ende gesetzt. Die Konferenz hat mein Leben gerettet. Wenn ich sowas erlebe, dann schäme ich mich. Wisst ihr warum? Mit Jakobus kann eine Quelle süßes und bitteres Wasser geben. Wie viel schwätze ich? Und das Oberflächliche ist es ja gar nicht. Wie oft bin ich böswillig, egoistisch, rede schlecht über andere und dabei will der Heilige Geist meine Zunge und meine Lippen gebrauchen, um Menschen zu trösten und zu stärken. Ihr seid Gesandte Christi. Euch spricht er an, Maria, Martin, Hans-Joachim, und wir werden berufen. Keiner von uns ist Jesus Christus. Die Illusion kann ich dir schon mal nehmen. Du bist nicht der Messias. Ja, ihr lacht. Der Täufer, Johannes der Täufer, das ist auch so ein Freund von mir, Johannes der Täufer, der wurde gefragt, Johannes, wer bist du? Und was hätte ich alles rausgehängt? Ja, ich bin ordinierter Pfarrer, ich bin Theologieprofessor. Und dann kann ich in der Wüste auch noch auftreten und kann hier im schmucklosen Kleid auftreten und so weiter. Johannes der Täufer, sagt, ich bin nicht der Messias. Das ist die schönste Botschaft, die ich euch heute habe. Du bist nicht der Christus. Meinen Theologiestudenten sage ich immer, hängt es euch im goldenen Rahmen über den Arbeitstisch. Ich bin nicht der Christus. Du musst nicht die Welt erlösen. Du musst weder die Weltpolitik erlösen, noch deine Gemeinde erlösen. Du bist nicht verantwortlich, er ist verantwortlich. Aber ich bin gesandt als Stimme in der Wüste, sagt der Täufer. Und dann will Gott durch dich sprechen. Es gibt niemanden in diesem Raum, den Gott nicht gebrauchen kann. Du hast bestimmt schon oft dich gefragt, wo finde ich einen Menschen, den Gott gebrauchen kann? Und bist zu den Fackelträgern gefahren, Tauernhof, Klostermühle oder FEG oder bei den Lutheranern oder wo immer du gesucht hast. Wenn du einen Menschen finden willst, den Gott gebrauchen kann, dann geh in der Pause in dein Zimmer und guck in den Spiegel. Da siehst du ihn. Dankeschön. Wir haben für die, die es nicht kennen, eine halbe Stunde Pause. Dankeschön. Eine halbe Stunde Pause. Erholt euch. Es gibt, glaube ich, Getränke, sodass ihr euch stärken könnt. Und dann machen wir weiter. Ja.
Ich habe es erlebt, als 12,5-Jähriger. Ich lag im Krankenhaus, hatte sehr schweres Fieber. Und dann haben